Hallo und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge des Geld- und Bier-Podcasts. Dominik, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Wir haben uns schon eingegossen. Prost.
Salut.
Ja, wir haben einige spannende Themen mitgebracht. Es wird um Donald Trump gehen, es wird um Quantcomputing gehen, es wird um Bond Auction gehen und es wird ein bisschen am Schluss vielleicht auch noch zur österreichischen Innenpolitik ein bisschen was kommen. Und was uns dazwischen sonst noch einfällt, ich bin mir sicher, dass die Diskussion bei uns manchmal ja abschweift, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe immer gedacht, fangen wir damit vielleicht an, Elon Musk ist der große Denker, aber offensichtlich muss ihm da Donald Trump jetzt gleich tun. Panama-Kanal, Golf von Mexiko, Grönland, was noch alles. Deine Meinung würde mich interessieren.
Ja, ganz wild. Also ich meine, wir haben ja gewusst, dass 2025 spannend wird, aber dass es gleich so losgeht. Also ich habe ja auch mit viel gerechnet, aber dass wir einen guten Donald nicht vorbeikommen werden, das war uns allen klar. Aber dass er da jetzt wirklich raushaut und nacheinander, spannend. Also was ist passiert? Donald Trump hat gesagt in einem Statement, also nachdem Justin Trudeau ist zurückgetreten in Kanada, das ist einmal das Erste, der Prime Minister von Kanada ist zurückgetreten und Donald Trump hat dann auf X, glaube ich, oder auf Truth Social, auf einer dieser Social Media Plattformen hat er dann eben geschrieben, er versteht halt, dass er zurückgetreten ist, bla bla, und hat dann gesagt, ja, Kanada möchte ja sowieso schon lange der 51. Bundesstaat der USA werden und hat halt quasi Kanada einen Anschluss angeboten an Amerika, was einmal sehr spannend ist als Erstes. Und jetzt dürfte sein Auge sogar noch auf Grönland geworfen haben und ich habe mir dann gedacht, Grönland, was will er mit Grönland? Na, Kanada verstehe ich, die haben Lithiumvorkommen, Vancouver ist so die Hochburg für alle Rohstoffkonzerne. Ob das jetzt die großen Edelmetallkonzerne sind oder andere. Und jetzt kommt Grönland ins Spiel. Grönland ist ein Gebiet von Dänemark, ne? Mhm. Und da hat er gesagt, ja, er möchte Grönland von Dänemark abkaufen. Und ganz verrückte Ideen halt, ne? Und dann Dänemark hat abgelehnt. Und er hat sich sogar offen gelassen. Also er hat es nicht verneint. Er hat es nicht aktiv gesagt, er würde es tun, aber er hat es nicht verneint. Und er hat es offen gelassen, sich da im Notfall auch kriegerisch in einer Auseinandersetzung das unter den Nagel zu reißen. Und das würde halt bedeuten im Umkehrschluss, dass ein NATO-Land ein anderes NATO-Land angreift. Und da müsste sich Europa dann entscheiden und eigentlich meiner Ansicht nach auf die europäische Seite, auf Seiten Dänemark stellen, gegen die USA. Ja, und dann hat er noch weiterhin gesagt, Panama, die USA haben ja 1907 bis 1917 oder was 1904 bis 1914, ich weiß nicht, eins von beiden, haben die in Panama den Bau des Panama-Kanals über 10 Jahre lang finanziert und haben ihn dann für einen obligatorischen Euro an Panama abgegeben oder Dollar oder was das halt damals war, wahrscheinlich Dollar. Und jetzt hat halt der Onkel Donald hat gesagt, er möchte den Panama-Kanal, möchte er wieder die Hand drüber haben. Und warum er das Ganze sagt und warum er das macht, es geht ganz klar um Handelswege. Ne? Also es geht halt darum, um die Hand drüber zu halten, um den Welthandel. China wird da immer stärker, keine Frage. Und gerade die, wie heißt die Straße im Norden, da bei Grönland, die Seestraße, weiß ich jetzt nicht, der Nordwestpass oder so.
Keine Ahnung.
Gab so in die Richtung. Das ist halt eine, die war früher immer vom Packeis zugefroren. Das ist halt jetzt derzeit nicht mehr so, Klimawandel, Hashtag und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was für den Welthandel interessant werden könnte. Und da möchte er frühzeitig halt die Hand drüber haben, plus halt die Rohstoffe von Grönland nach Kanada und so weiter, die interessant sein können für die Amerikaner. Noch dazu eben der Panama-Kanal und dann ja hat er noch die Kirsche Sherry on top war dann, wo er gesagt hat, er möchte den Golf von Mexiko auf den Golf von Amerika umbenennen und ja, die ganze Welt fragt sich, greift sich auf den Kopf, was ist mit dem Verrückten los, was haut er da raus, ich weiß gar nicht, wie ich es einordnen soll, was sagst du zu dem ganzen Thema?
Ja, für mich ist das, spielt das jetzt schon eine Rolle, was ich vor der Wahl gesagt habe, du hast die Wahl zwischen Pest und Cholera und du hast die Wahl zwischen Stabilität und Chaos und jetzt ist halt das Chaos einmal am Werk. Mal schauen, wie er dann agiert, wenn er im Amt ist. Ich glaube noch immer, dass er eigentlich nur bellt oder dass er vielleicht probiert, wie weit kann ich ohne Schwimmflügel rausschwimmen, ohne dass ich ertrinke und ohne dass ich irgendwas wisse. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so ein bisschen Testballons sind, wie reagieren die Partner in Europa über das, wie reagiert Panama, wie reagiert Mexiko, wie reagiert Kanada auf diese ganzen Vorschläge, dass es einfach so kleine Testballons sind. Ich träume nicht zu, so weitschichtig zu denken. Vielleicht sein Betreuerteam oder Beraterteam rundherum, das mag durchaus sein. Ich schätze Elon Musk durchaus als weitsichtigen Menschen. Wir haben vorher schon in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge ein bisschen drüber diskutiert.
Betreuerteam klingt in dem Fall irgendwie wie
Pfleger. Ja. es war, ist nicht ganz abwegig, glaube ich. aber ja, auf jeden Fall für mich eine Sache, die auch nicht normal ist, aber vielleicht steckt wirklich mehr dahinter, einfach das mal abzuchecken und einfach mal zu schauen. Und ja, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt auf die ersten 100 Tage. Art 1, da wird sich für mich entscheiden, du da bellen und nicht beißen. Oder beißt er auch, oder zwickt zumindest irgendjemanden mal, kann ich mir gut vorstellen. Und dann wird für mich die entscheidende Frage sein, wird es in diesem Stil weitergehen oder kommt dann irgendwie in Kontinuität rein? Dass er jetzt vielleicht als zum Start jetzt sehr, sehr laut bellt, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen noch. Und aber er legt für sich selbst halt die Latte sehr hoch. Vielleicht braucht er das auch als Mensch. Ich habe kein psychologisches, kann ihn psychologisch einschätzen. Aber für mich ist das halt das, was jetzt auf uns zukommen wird, wird halt sehr volatile Märkte werden. Nicht nur aufgrund der Wirtschaftssituation, sondern auch aufgrund eines Präsidenten in den USA, der eben nicht nachdenkt und dann spricht, sondern zuerst spricht und dann denkt wahrscheinlich. Ja.
Ich würd da sehr, sehr viel unterschreiben von dem, was du gesagt hast. Ich würde das sehr ähnlich einschätzen. Ich sehe da sehr, sehr viel Gebälle. Ich denke, das sind so Bullets, die er rausschießt, wo er sagt, er schaut mal, wo das hingeht und versucht einfach einmal, ja, ziemlich plakative Dinge in den Raum zu stellen, die dann im Endeffekt so nicht durchgeführt werden. Aber er schaut einfach mal, wie weit komme ich mit den und den Aussagen. Er sitzt auf einem sehr, sehr langen Hebel in vielen Dingen, also ob das jetzt militärisch oder wirtschaftlich ist und partnerschaftlich, ob das über die NATO ist, wo er jetzt den Europäern aufbürden kann, 5% von eurem BIP geht jetzt in die Rüstung rein, weil wir machen das nicht mehr gratis für euch. Und da hat er schon sehr große Hebel bei vielen Dingen. Und ich glaube, er versucht jetzt einfach, sich weiter zum Fenster zu lehnen. Und ich glaube, einen Congressman, einen ehemaligen, haben sie gefragt, was er zu den ganzen Sachen sagt, die Donald Trump da aufführt. Und der hat gesagt, Donald Trump ist ein Geschäftsmann. Er versucht jetzt ein extremes Angebot machen, wo er genau weiß, das wird nicht akzeptiert, jetzt in allen Teilgebieten auch. Und er schaut einfach, wie weit er gehen kann. Und irgendwo, wenn er nur 70% kriegt von dem, was er fordert, dann ist er schon so weit da vorne, als er vorher gewesen wäre. Das wäre so die erste Einschätzung. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass er Grönland angreift oder Dänemark. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der ein NATO-Mitglied angreift. Mit sowas treibt er dann Europa eventuell sogar in chinesische oder russische Arme. Haben wir heute auch ganz kurz besprochen. Ja. Also das kann für ihn nach hinten losgehen, wenn er da die Klappe zu weit aufreißt auch. Ich glaube zwar nicht, dass sich Europa da jetzt andocken würde im Osten. Da sind zu viele Keile dazwischen getrieben. Aber ja, wenn er dann irgendwie Europa angreift, dann wird es halt schon schwierig.
Ja, also ich glaube nicht, dass es angreift, dann wird es einfach annektieren. Also ich glaube nicht, dass es einen Krieg geben wird, großartig, aber wenn es so ist, also ja, ist halt einfach so, ja. Also Dänemark, weiß ich nicht, ich ohne die dänische Flotte oder Marine da zu einschätzen zu können, überhaupt keine Ahnung, ja. Aber wenn, dann wird es annektiert. Ich kann mir es auch nicht vorstellen. Und vor allem, wie du sagst, damit treibst du natürlich Europa ganz, ganz weit weniger in die Hände Russlands, weil Russland selbst hilfsbedürftig ist, aber mehr in die Hände Chinas, meiner Meinung nach. Und das ist ein Szenario, das ich sowieso sehe durch die Seidenstraße. Da hat China schon sehr, sehr intelligente Schritte gesetzt. Das ist zwar immer wieder mit Problemen behaftetes Projekt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn Amerika so weitermacht, sich Europa das wahrscheinlich nicht gefallen lässt. Ich meine, wir haben jetzt in Europa teilweise einen Rechtsruck in den Regierungen, das muss man auch sagen. Da muss man auch schauen, wie agieren die. Die agieren in der Regel sehr populistisch meistens. Und dann ist halt die Frage, ja, was will das europäische Volk? Und ich kann mir dann schon sehr, sehr schnell vorstellen, dass man sich von den Amerikanern nicht auf dem Schädel scheißen lassen will. Dass man dann sagt, okay, bevor wir Amerika nehmen, nehmen wir China. Das ist schon sehr, sehr weit gedacht und natürlich sehr, 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 sehr,
sehr abstrakt.
Abstrakt schon. Aber wie gesagt, ich bin bei dir. Er probiert halt jetzt, er versucht ein bisschen herumzutun. Und für mich ist vieles von dem, was er macht, auch das ähnlich vielleicht von Elon Musk, da vielleicht einiges gelernt von ihm. Ich hau mal einfach was raus und schau mal, ob es dann funktioniert oder nicht funktioniert. Ich meine, Elon Musk hat ja erwiesenermaßen 98% seiner Predictions nicht erreicht. Ja. Und das ähnliches Spiel sehe ich momentan
bei Donald Trump. Sind wir besser.
Ich hoffe auch.
es ist schwierig. Also er versucht sich natürlich sehr weit aus dem Fenster zu lehnen und versucht auch sehr zu polarisieren, was auch immer ein ich möchte es nicht Markenzeichen nennen, aber ich glaube, was er halt immer als Person gehabt hat, ist eben, dass er nicht einzuschätzen war. Dass viele Leute gesagt haben, der ist verrückt. Und somit traust du ihm auch alles zu. Du traust ihm auch die Rakete zu, ne? Du traust ihm alles Mögliche zu. Und dementsprechend, ja, also von, ich sag mal, von wirklichen Politikern, die das 20, 30, 40, 50 Jahre machen, na, verhält sich keiner so wie er. Er ist halt da radikaler, er ist in seiner Wortwahl, in seiner Sprache ist er, in seinem Auftreten auch, ist er viel, viel autoritärer teilweise und auch viel verrückter. Deshalb traut mich mal einiges zu, was man einem normalen Staatsmann, sage ich mal so, vielleicht nicht zutrauen würde.
Ja, er hat ja auch jetzt viele Hebel in Bewegung gesetzt, um möglichst viele Unternehmer oder das Silicon Valley sozusagen auch in die Politik zu bringen. Das ist ja nicht nur Elon Musk drin, es ist David Sachs drinnen. Mhm. Es sind andere drinnen, die eigentlich Unternehmer sind. Und da wird sich jetzt für mich auch die Frage stellen, kann man einen Staat führen wie ein Unternehmen? Was ich halt ein bisschen auch bezweifle. Man wird sicherlich teilweise das übernehmen können, aber sicherlich das effizienter, effektiver gestalten können, da bin ich schon dabei, aber einen Staat zu führen wie ein Unternehmen, glaube ich, kann nicht funktionieren. Da bin ich auch gespannt auf das Experiment. Wir haben letztes Mal über Milei und Argentinien-Experiment gesprochen. Da bin ich auch gespannt auf das Experiment, ob das denn tatsächlich funktioniert und ob du einen Staat, ja, du kannst natürlich da und da einsparen und ich bin auch gespannt, wo die Einsparungen kommen werden. Also das wird ja auch die Frage sein, ist es dann bei der SEC oder ist es sind strategische Einsparungen, die den Reichen helfen werden, noch reicher zu werden? Oder sind es tatsächlich Einsparungen, wo man sagt, okay, das macht definitiv Sinn, muss man sich halt dann anschauen im Detail. Aber ich glaube schon, dass er versucht, so ein bisschen das Unternehmen USA, als Unternehmen USA zu sehen und dahin zu expandieren und dahin zu expandieren. Allerdings sehe ich die USA jetzt nicht mehr so in dieser großartigen Lage, das tun zu können mit der neuen Macht China und mit anderen Dingen. Also auch eigenen wirtschaftlichen Programmen, wir kommen dann noch zur Bond Auction und so weiter, zu diesen Dingen. Ja, bezweifle ich ein bisschen.
Also ich glaube, dass da einiges im Argen liegt in Amerika, was derzeit unter einer Decke der Weltleitwährung noch immer schlummert, dass wenn das angezweifelt werden sollte irgendwann, wenn der mighty US-Dollar seinen Schein verliert, dann wird es absolut katastrophal. Dann ist die USA von einem auf den anderen Tag maybe bankrott eventuell. Das sind jetzt natürlich Horrorszenarien, aber ich halte sowas nicht für ausgeschlossen. Weil man da in den letzten Dekaden einfach viel zu viel vernachlässigt hat. Und ich sehe schon eines ganz klar, und das ist jetzt gar nicht die USA, das ist das ganze westliche System, von mir aus sogar der Osten. Überbordende Bürokratie schadet jedem Staat und ein schlanker Staat ist ganz wichtig. Und wir haben das halt über viele Dekaden aufgebaut, ne? Also seit dem Zweiten Weltkrieg eventuell, dass man sagt, früher waren wir, ich sehe das immer, wie Agilität und Lethargie. Ne? Also ich sage am Anfang, also mit schlankem Staat bist du sehr agil und umso dicker der Staat wird, umso lethargischer wirst du. Und irgendwann frierst du halt komplett ein, weil du halt dich aus dem Bürokratie-Dschungel nicht mehr aussiehst. Und ich sage das zum Beispiel immer bei Auslandsinvestitionen, bis da wer bei uns eine Firma gegründet hat und die Leute angestellt hat und das alles geregelt hat, das geht in anderen Ländern einfach so viel einfacher. Und es ist halt bei uns dahingehend, aus bürokratischer Sicht einfach nicht attraktiv.
Ja, ich sehe da aber auch eine Chance. Ich bin ein bisschen für die Chancen da ist auch. Wir haben jetzt eine einmalige Situation. Wir haben die Chance, es gehen jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren wahnsinnig viele Beamte in Pension.
Ja, hoffentlich nicht nachbesetzt.
Genau, nicht nachbesetzen, durch künstliche Intelligenz ersetzen und gleichzeitig die Strukturen ein bisschen verändern, weil die Beamten, das muss man schon, das müssen sie sich gefallen lassen. Und ich sage das als Fastbeamter, ich war Vertragsbediensteter mal, also schon ein halber Beamter, halt schon viele verhindern da sind. Ja, also dass die Gewerkschaften viel verhindern, dass die stark sind, auch da ist schon viel dabei. Ob es jetzt jemandem gefällt da draußen oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass da jetzt in der nächsten Dekade oder in den nächsten zwei Dekaden wahnsinnig viele Chancen auf uns warten, dass man das effizienter und schlanker macht.
Ja, es gibt ja auch, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ein sehr plakatives, das jeder versteht. Ich meine, du kennst jede Serie von damals, MA2412. Mhm. Dieses Beamtenbild kommt halt nicht von irgendwo auch. Ich möchte jetzt nicht wirklich niemanden diffamieren oder ich möchte das nicht irgendwie breit drüber schieben. Aber das österreichische Beamtentum, das kennt man halt, ne?
Ja, die Zeiten sind vorbei. Also die gab es früher mal.
Aber das war natürlich früher schlimmer, aber ja. Irgendwo gibt es halt dieses Thema, ne? Dass man sagt, ja, ist halt da vielleicht nicht effizient genug.
Genau. Und da muss man dran und da muss man auch mit Gesetzesänderungen und man müsste mal den großen Wurf machen, aber das ist halt schwierig. Das ist halt schwierig. Das ja. ist, da brauchst du halt einen Autokraten tun sich da halt wesentlich leichter. Ja, das genau. ist, das ist das, was dafür hat Autokratie wieder andere Nachteile, logischerweise, aber wir müssen da ein bisschen agiler werden. Wir sind, wie du sagst immer schon, der große Dampfer. Wir müssen wieder ein bisschen agiler werden. Wir müssen kein Schnellboot werden, aber wir müssen halt ein agiler Dampfer werden, sozusagen. Und dann passt das auch wieder.
Ein schöner Katamaran.
Genau. So in die Richtung, ja. Gut, ja, schauen wir mal, was Onkel Donald in den ersten 100 Tagen trinkt. Wir werden einen Recap auf jeden Fall machen hier im Podcast und werden uns das genauer anschauen, was nach 100 Tagen passiert ist. Ich befürchte...
Das Jahr startet phänomenal. Also
es wird nicht viel sein.
Für unseren Podcast perfekt.
Ja, also meine Prediction ist, dass nicht viel kommt. Also er wird die Ukraine nicht befrieden in 100 Jahren. Freitschaftsversprecher. In 100 Tagen. Er wird vieles angehen und er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Also das muss man auch bedenken. Aber ja, lass mich durchaus eines Positiven überraschen. Schauen wir mal, was kommt.
Wir werden es sehen.
Ja. Thema Nummer 2, das wir uns ausgesucht haben, Quant Computing. Jason Wang, offensichtlich im Quant Computing-Bereich NVIDIA noch nicht so stark, hat eine der Wiener würde sagen, eine Wuchtel rausgeschmissen, dass es noch 10 bis 20 Jahre, wie war es genau, ungefähr so, 10 bis 20 Jahre dauern wird, bis sich Quant Computing durchsetzen wird.
Genau, er ist gefragt worden von Journalisten, was er von Quantencomputing hält. Und er sagt, ja, ist ja eine nette Story quasi, aber der erste funktionale breitentaugliche Quantencomputer kommt maximal frühestens in 15 Jahren raus, eher vielleicht in 30 Jahren, also im Mittel vielleicht 20 Jahre. Und alleine diese Aussage von Jensen Wang hat gereicht, um wirklich die komplette Quantengeschichte -50% auf Talfahrt zu senden. Ja,
wir wollten ja ein bisschen analysieren, die Firmen, die da dahinter stehen, aber da ist halt nichts zu analysieren. Ne? Genau. Es gibt keine Gewinne, es gibt keine Umsätze, es gibt eine Idee, es gibt viel Forschung, es gibt vieles davon. Ich will jetzt, da nehme ich Google jetzt raus natürlich, die sich zum Teil mit Quant Computing beschäftigen. Ja. Aber es ist halt extrem schwierig und ich glaube auch, dass dieser Bereich einer ist, der sich noch entwickeln muss. Wir haben jetzt den ersten Hype vielleicht gesehen, der wird jetzt sich abappen wieder und wird vielleicht noch einmal irgendwann zurückkommen in ein paar Jahren. Man kann das Szene sicherlich im Blick haben. Ich glaube aber nicht, dass dieses Rennen die Kleinen untereinander sich ausmachen werden, sondern da werden auch die Großen große Vorteile haben.
Natürlich. Exakt. Also ich glaube nicht, dass diese Microcaps da wirklich eine Rolle spielen. Vielleicht das ein oder andere irgendwo kurz aufflackert, so wie wir es jetzt gesehen haben. Aber das Rennen gewinnen halt die Großen. Auch wenn sie nur die Kleinen dann schlucken, die vielleicht gute Progress gemacht haben in der Sparte. Aber es ist genauso wie Dotcom 2000. Ne? Also am Ende gewinnen die Ciscos und, ja. und Yahoos, die Großen, die das zumindest in der Dekade dann wirklich machen können. Wer dann langfristig nach so einem großen Crash von einer Manie, wer dann überbleibt, das weiß am Anfang keiner. Ja. Und das wissen wir heute nicht, ob Nvidia die Aktie ist, die in 25 Jahren unter den Top 10 im S&P ist oder nicht. Microsoft hat es damals geschafft. Yahoo ist heute nicht mehr drin zum Beispiel. Ne? Und ja, das ist halt, Enron braucht man nicht diskutieren, die haben es damals nicht überlebt.
Ich bin mir sicher, wir werden auch einige der Magnificent Seven in 20 Jahren vielleicht nicht komplett weg vom Fenster, Yahoo ist ja auch noch da in irgendeiner Art und Weise, aber nicht mehr relevant.
Genau, nicht mehr relevant. Aber Jeff Bezos hat ja auch schon, ich weiß gar nicht mehr wann das war, aber vor einiger Zeit schon ein Interview rausgegeben, dass Amazon sterben wird irgendwann. Sie werden irgendwann, werden sie auf Null gehen, innerhalb der nächsten Jahre, und er ist sich darüber bewusst, dass das passieren wird. Und genauso sehe ich es. Also eine gewisse Firmenkonstrukte haben halt nur eine Halbwertszeit von, weiß ich nicht, wie lang die Welt dreht sich bei uns. Und ich brauche halt gewisse Dinge dann einfach nicht mehr, weil wir dann auf Drohnenlieferung umstellen. Okay, das könnte Amazon noch immer implementieren oder so.
Also das auf Null sehe ich, die Gefahr sehe ich nicht. Also
nein, aber halt vielleicht nicht mehr relevant. Ne?
Weniger relevant. Ja,
so wie Yahoo halt zum Beispiel. Ja, ne? Ja. Yahoo war top früher und heute, 10 Jahre später, sind sie es nicht auf 20.
Absolut, da haben sich die Zeiten geändert, aber man muss noch dranbleiben. IBM, ja, ist auch noch, ja, sind halt nicht mehr die Firmen, die sie früher waren, definitiv. Ja.
Genau.
Da wird was Neues kommen und es wird generell eine Frage sein, ob ich mit Handel wahnsinnig viel Geld verdienen kann, dann im Endeffekt in der Zukunft, oder ob das ein weiter kompetitiver Markt bleibt, der halt, ja, austauschbar ist im Prinzip.
Ja, gute Frage, was mit den Lieferketten passiert. Ne? Also,
ja, also im Prinzip zählt das, also derjenige, der am schnellsten und effizientesten liefert, der wird es gewinnen. Warum bestelle ich bei Amazon? Weil das problemlos einfach funktioniert. Wenn es nicht bei mir landet, das Paket landet es irgendwo beim Nachbarn und ich muss nicht auf die 500 bis 1000 Meter entfernte Post gehen und dort habe ich dann die Nachricht, dass mein Paket nicht im Schrank ist, sondern
den größten Handel und die besten Chancen hat China mit dem weitaus größten Handelsexposure am Welthandel derzeit und mit der neuen Seidenstraße, die über Afrika geht, wo die Häfen alle fertig sind, die bis nach Europa führen. Ja, also
ich glaube trotzdem, dass die Entscheidung im Endeffekt, wenn wir bei Amazon sind, die letzte Meile wird. Ja, da hat noch niemand ein schlüssiges Konzept für mich. Ja, weil mit Drohnen zustellen, okay, das ist am Land einfach, in der Stadt schwierig.
Sehe ich jetzt auch nicht.
Die Roboter, die dann das austragen, die sehe ich schon eher. Ja, dass dann der Roboter kommt und halt irgendwas vor die Tür legt oder so. Mal schauen. Also das wird auch noch, da können wir eine Folge drüber machen mal. Das wird auch definitiv eine spannende Prediction-Folge, ja. Aber wie gesagt, Mind Computing für mich auch eine spannende Sache, die wird sicher kommen, absolut. Und ich glaube nicht, dass es jetzt Sinn macht. Ja, die Zocker sind halt jetzt in diesen Bannerstocks unterwegs. Ich glaube, du hast heute in deiner Gruppe, die ich übrigens sehr empfehlen kann, wir verlinken sie auch unterhalb natürlich, einen super Chart gepostet, zwischen 40% und 50%, glaube ich, alle eingebrochen, jetzt nach einer Aussage von Jason Huang.
Also Open war minus 60 teilweise.
Okay.
Also verheerend.
Ja, wenn du da halt, ja, die Angst und Gier, und das ist wieder das, was die Börse treibt. Ja.
Das sind Hype-Cycles. Ja. Es ist in jedem Hype-Cycle, in jedem Zyklus ist es gleich. Und das kann man eben mit dem Gartner-Hype-Cycle, den ich einmal oft beschrieben habe, und da habe ich sogar einen Newsletter drüber geschrieben, kann man das gut begründen. Oder auch mit der Lassant-Curve, wo das im Rohstoffabbau so ist. Das sind halt Zyklen, du hypst vorher und dann kommt die, da fließt viel Geld rein, das ganze spekulative Kapital, und man glaubt, das ist jetzt das neue Ding, das neue Internet.
Ja.
Und dann kommt die Realisierung, okay, das ist zwar super Technologie, aber wir haben den Absatzmarkt noch gar nicht kreiert und so weiter. Ja. Und dementsprechend, wir haben nur Kosten, keine Einnahmen, dann fällt das alles ab und dann die überbleiben, die können dann nachhaltig über die nächsten Dekaden und hunderte Jahre können die, okay, hunderte Jahre ist jetzt übertrieben, aber über die nächsten Dekaden können die dann zu den neuen Superstars aufsteigen und diesen ersten Hype-Schwall muss man abwarten. Das bin ich. Ich meine, ich habe Nvidia mal bei $2 gekauft. Habe sie aber natürlich nicht gehalten bis heute. Leider.
Sonst würdest du vielleicht nicht hier sitzen.
Ja, also das wäre es mir trotzdem wert, die Zeit mit dir zu verbringen, allein wegen einem Bier. Also, aber na, also man muss halt diesen Hype-Schwall abwarten und wo man gerade auf fundamentaler Basis einfach sagen muss, also was so hoch steigt und mit diesen Earnings, mit diesen Verkaufszahlen, die da eigentlich in gar keiner Relation stehen und diese fortgeschriebenen Expectations, die vor allem Nvidia erfüllen muss. Also ich habe es eh schon mal im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, die Aktie ist priced to perfection. Mhm. Da darf nichts passieren. Und wenn was passiert, dann geht es einen Stock tiefer. Und irgendwann ist es soweit, dass irgendwas nicht passen wird. Ne?
Ja, die Frage ist nur wann. Ja. Also wenn jemand das von euch weiß, Kommentar und loslegen. Ja. Okay, ja, schauen wir mal, ob wir noch auf einem Quantcomputer mal herumtippen werden. Wobei das ja eher sowieso was, glaube ich, nicht für die End-User-Anwendung
ist. Die Frage ist, muss ich dann Bitcoin verkaufen?
Ja, beziehungsweise ist der Bitcoin-Algorithmus dann wieder anders verschlüsselt oder was auch immer. Ja, das ist dann, aber dann wird's kritisch für Bitcoin auf jeden Fall. Ja, dann. Oder für Kryptos generell, ja. Aber gut, das kann man jetzt auf jedes Modell ist irgendwann angreifbar in der Zukunft.
Also meinst du, mein Passwort fürs Online-Banking?
Dein Passwort, das Test 123.
Habe ich dir das erzählt, oder?
Ja. Also Test 123. Eieiei, okay, na lass uns Quantum Computing abschließen. Dominik, wir haben noch ein super Thema, wo du der Experte bist, wo ich mich circa so viel auskenne wie beim Synchronschwimmen, nämlich das Thema Bond Auction. Da hast du spannende News mitgebracht.
Ja, weiß ich nicht, ob gut auskenne. Ich beschäftige mich halt ein bisschen damit, weil es da halt auch viel um Staatsschulden geht und so weiter. Also wer das nicht weiß, wie sich ein Staat refinanziert oder wie er Schulden aufnimmt, ist halt über sogenannte Staatsanleihen, über Bonds. Und das bedeutet einfach quasi, es ist ein staatlicher Kredit. Also Stadt Österreich gibt zum Beispiel, haben wir ausgegeben, eine 100-jährige Anleihe mit x, keine Ahnung, 2%, ich weiß gar nicht mehr, was ausgegeben war, Coupon.
Hoffentlich tut der Onkel Donald nicht zu weit vorrücken über Grönland, sonst ist die 100-jährige Anleihe für wertlos, weil dann, schauen wir.
Okay. Das ist noch die Idee, gerade bei minus 60-70%.
Okay.
Also, ist abgestürzt ohne Ende. Auf jeden Fall, also Staatsanleihen sind halt das Mittel zur Wahl, wie sich ein Staat refinanziert. Und da muss man natürlich als Staat auch Zinsen zahlen. Und diese Zinsen, diese Coupons, die schwanken natürlich, je nachdem, ob man glaubt, ist der Staat nahe der Zahlungsunfähigkeit oder ist es eh sicher. Und bei den USA sagt man, nachdem sie die Weltleitwährung haben, dass das quasi wie Cash ist, von der Sicherheit her, dass US-Staatsanleihen das sicherste Instrument, das sicherste Collateral sind, das es eigentlich auf der Welt gibt, neben Cash und Gold. Und ja, wir haben jetzt diese Bonds, diese Staatsanleihen werden halt immer wieder ausgeschrieben, wenn sich der Staat refinanzieren muss. Und das war so eine Bondaktion von den 10-jährigen US Treasuries, von den Staatsanleihen. Und die sind jetzt bei 5% gelandet, ungefähr bei 5%. Und jetzt gibt's sowas wie die Risk-Free Rate. Die Risk-Free Rate, das ist die risikofreie Rate, bedeutet quasi, weil eben Staatsanleihen per Definition risikofrei sind, die haben kein Risiko, was natürlich nicht stimmt, aber so wird es betitelt. Und diese Risk-Free Rate ist derzeit eben diese 5% circa, diese Rendite von den 10-jährigen Staatsanleihen. Und wenn Aktien weniger ausschütten, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie habe mit 4% Dividendenrendite, ich habe dort das Aktienrisiko. Und das Aktienrisiko ist ein viel höheres Risiko, als dass ein Staat bankrott geht wie die USA. Also da kann ja passieren, dass der CEO mit dem Geld davon läuft oder eine Bombe fliegt in die Produktionshallen rein, was auch immer. Da kann ja viel, viel passieren. Und dass die USA ihre Schulden nicht zurückzahlen, das ist bis jetzt halt nicht vorgekommen. Und deshalb sagt man, das ist die risikofreie Rate. Und jetzt habe ich schon lange ausgeführt, was ich sagen will, ist, wenn diese risikofreie Rate, die Risk-Free-Rate halt über dem ist, was ich vom Stockmarket erwarten kann, dann nehme ich, wenn ich Aktien kaufe, ein überproportional hohes Risiko ein, die Aktien zu kaufen, anstatt einfach in diese Risk-Free-Rate diese Bonds zu kaufen. Und jetzt war eben diese Bond-Aktion, und diese Bond-Aktion ist sehr schlecht gelaufen, also keiner wollte diese Bonds haben, obwohl die Yield, also die Zinsen, die sie geboten haben, so hoch ist wie 2007 nicht mehr. Und da kommen wir langsam in Probleme, wenn niemand diese Aktien, diese Staatsanleihen kaufen will, wenn niemand die Schulden der USA kaufen will, jetzt ganz übertrieben gesagt, noch sind wir nicht dort, aber wenn es soweit kommt, dann haben wir wirklich das Problem, dass die Zentralbank es kaufen muss und dann sind wir wo? In der Yield Curve Control,
haben wir
eine Prediction war, die wir eigentlich vor eineinhalb Wochen abgegeben haben.
Genau.
Aber noch sind wir nicht dort, aber es wäre ein erster Schritt in dieser Richtung.
Wir fühlen uns schon wie die Sieger.
Ich fühle mich wie ein kleiner Sieger, ja, weil ich gesagt habe, die Staatsanleihen, die will eigentlich keiner mehr haben, weil jetzt kommt das Nächste. Die Leute sagen, derzeit schaut es eigentlich nach keinen Zinssenkungen mehr aus in den USA, eher nach Stagnation oder vielleicht sogar nach Anhebung wieder. Und wenn ich jetzt eine Bond-Auktion abhalte, dann muss ich ja sagen, okay, eigentlich rechne ich mit höheren Zinsen. Das heißt, die Bonds müssen auch steigen. Das heißt, ich warte eigentlich noch, weil wenn die Bonds wieder steigen, dann könnte ich ja in 3 Monaten vielleicht einen Bond zeichnen, der noch mehr abwirft.
Ja.
Und somit kaufen noch weniger Leute die jetzigen Bonds. Und somit steigt das dann noch weiter. Also das ist so eine self-fulfilling Prophecy auch irgendwo.
Ja.
Und da könnte man wirklich 2025, es wird wahrscheinlicher, dass wir da Yield Curve Control sehen von den USA. Und
also genau. Ich gehe davon aus, ja, vielleicht nicht 25, vielleicht 26, wie auch immer. Aber ich gehe davon aus und es wird für die USA definitiv. Deswegen habe ich gesagt, ich habe es in der österreichischen, wir kommen dann gleich zur österreichischen Innenpolitik noch einen Sprung, aber ich habe es gesagt, wer will jetzt eigentlich an die Macht? Das muss eigentlich ein ziemlicher Masochist sein,
ja.
Weil es einfach, selbst wenn du alles komplett richtig machst, du, extremst schwer ist.
Du hast die schwierigste Zeit in der Politik. Es ist so. Also das habe ich auch vor der Wahl in den USA gesagt. Also egal, wer es wird eine extrem harte Zeit werden. Und genauso in Österreich auch. Du kannst es in Wahrheit nicht wirklich richtig machen, ne? Weil du sitzt halt vor so vielen Problemen, die sich akkumulieren, die du in Wahrheit so nicht bewältigen kannst oder zumindest nie richtig machen kannst. Ja. Das ist halt wirklich schwer.
Absolut, ja, absolut. Deswegen werden wir schauen. Also es warten so viele Probleme. Ich bin sehr gespannt, wie die. Ich meine, man muss schon sagen, die Fed zum Beispiel oder andere Zentralbanken haben schon noch genug Munition drin. Ich sehe das jetzt nicht so, als hätten die keine Munition mehr oder hätten die keine Ideen mehr. Ich glaube schon, dass man da immer drauf schauen muss, was schaffen die, was können die noch, was haben die noch im Köcher, womit vielleicht niemand noch im Moment rechnet. Ja,
das ist ein guter Punkt, was Zentralbanken leisten können. Und da sind wir halt in erster Instanz bei der Geldvermehrung, bei der Auswertung der M2-Geldmenge. Und da muss man halt auch sagen, Zentralbanken können viele, viele Sachen, viele Werkzeuge hervorrufen. Wir haben es bei der EZB gesehen mit TPI, Transmission Protection Instrument, wo man Anleihen ohne Ende aufkauft von Südstaaten in Europa. Und die Dinge kann man machen, das macht man mit frischem Geld. Nur wenn dem realwirtschaftlich kein echter Wert entgegensteht, dann ist das Gelddrucken ohne Deckung. Das ist halt wie wir es 71 gemacht haben, Nixon-Schock 1971, wo man den Vietnamkrieg in den USA finanzieren hat müssen, dass man den Goldstandard enthoben hat. Dass man muss Dollar drucken, dem ist realwirtschaftlich nichts entgegengestellt worden. Und das ist per se die Definition von Inflation. Inflation, inflare auf Latein, aufblasen, auf Deutsch, Aufblasen der Geldmenge M2. Und wenn ich halt diese Geldmenge erweitere, die dann in die Wirtschaft auf eine begrenzte Anzahl an Waren und Güter und Dienstleistungen trifft, dann steigt der Preis. Also das ist ganz klar.
Das ist klar. Für mich ist halt der Tropf erst gelutscht, oder wie sagt man das? Ja, deutsche Sprichwort. Der Tropf erst gelutscht, wenn wirklich das Vertrauen dann tatsächlich verloren ist. Also ich glaube, dass das halt noch, du kannst inflationieren, so viel du willst, solange die Bevölkerung das Vertrauen in den US-Dollar hat, wird nichts passieren. Wenn das einmal kippt, dann wird's kritisch, ja.
Genau, und da sehe ich uns aber auch über Dekaden schon in diese Richtung gehen, also nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und Österreich, also auch in Zentraleuropa, dass wir halt den Bürger da so weit erluten, also dass wir das so verwässern, dass wir die Inflation schon so weit vorangetrieben haben, dass wir da schon wirklich am Rande stehen, wo die Mittelschicht nicht mehr mit kann. Also,
ja, weil die Mittelschicht, aber ich weiß jetzt nicht, wie es in Amerika ist, vielleicht weißt du das, aber weil die Mittelschicht halt einfach keine Sachwerte besitzt. Ja.
Genau.
Das ist das Hauptproblem. Wenn ich Sachwerte besitze, dann wird es mich auch treffen, keine Frage, aber halt nicht in dem Ausmaß.
Aber die Sache ist auch, es kann ja nicht jeder Sachwerte besitzen.
Ja, natürlich.
Es kann nicht die Oberschicht und die Mittelschicht, weil es gibt nicht genug Sachwerte, das würde den Preis der Sachwerte wieder...
Macht's ja die ganze Zeit. Ja, also die Aktien ist sicher auch das, da dem geschuldet. Ja, Asset Price Inflation, sicherlich dem geschuldet. Definitiv, ja. Ja, spannende Sache. Also wann ist der nächste? Ich glaube, einmal im Quartal ist der Bond Auction, oder?
Das kommt drauf an. Also es gibt ja Notes, Bonds, es gibt ja multiple von den Papieren, je nach Laufzeit, also Monatslaufzeit, 3 Monate bis Jahre, Jahrzehnte, die kamen 30 Jahre ist, glaube ich, Maximum in den USA. Also da ist laufend irgendwas.
Okay, also wir werden es beobachten und weiter berichten hier natürlich. Lass uns last but not least noch einen Schwenk auf die österreichische Politik sprechen. Wir haben ja unseren Podcast damals aufgenommen und dann einen Tag später, glaube ich sogar, haben sich die Ereignisse schon überschlagen.
Ja,
wir waren ein bisschen zu früh dran mit der Podcast-Aufnahme, aber so schlecht waren unsere Predictions, die da drinnen waren, gar nicht, muss ich sagen. Ja. Wir stehen jetzt da entweder vor Schwarz-Blau, Blau-Schwarz besser gesagt, entweder vor Blau-Schwarz, oder vor Neuwahlen. Wenn du eine Quote ausgeben müsstest oder ein Verhältnis, was würdest du sagen?
Ich bin halt in Innenpolitik wirklich schlecht, da bist du weitaus besser als ich. Ich glaube wirklich, dass Neuwahlen am wahrscheinlichsten sind, aber ich glaube trotzdem, dass eine Regierungsbildung jetzt stattfinden wird mit Schwarz-Blau, Blau-Schwarz. Ich glaube, obwohl es gescheiter wäre für Kickl, in die Neuwahl zu gehen, weil er dann noch stärker wird, unserer Meinung, beider Meinung noch, glaube ich trotzdem, dass es jetzt zu einer Regierungsbildung kommen wird. Aber nenn es Bauchgefühl, ich kann es nicht wirklich begründen. Ich glaube halt einfach, dass er sagt, okay, es reicht so auch und ich habe die Schwarzen eh bei den Eiern, blöd gesagt.
Ich bin auch... ist schwierig. Also ich würde es fast 50-50 mittlerweile einschätzen.
Okay.
Aber du hast schon recht, es ist eine schwierige Situation. Einerseits Kickl normalerweise, wir reden in Bottas, wie uns die Schnauze gewachsen ist, wenn er Eier hat, macht er Neuwahlen. Ja, ist einfach so, weil er eigentlich die Chancen, dass er gewinnt, viel, viel höher stehen, auch wenn die Gefahr ist, dass der Blender zurückkommt dann. Aber selbst wenn der zurückkommt, glaube ich...
Der Blender ist wer für unsere deutschen
Gäste? Sebastian Kurz.
Ja, mein Kanzler ist...
Darf man Blender sagen überhaupt? Beleidige ich ihm da?
Nein. Also in Deutschland müsstest du aufpassen. Darfst du nicht fett nennen.
Also, okay, nein.
Die ist aber in Österreich sind wir da noch safe zum Glück.
Die ist auch nicht fett, die ist nur mehr breit wie hoch.
Nein, seine Meinung.
Spaß beiseite. Aber ich finde es trotzdem... spannend, also ich finde es insofern spannend, weil so ein bisschen die Spieltheorie jetzt da rauskommt.
Ja, absolut.
Das ist etwas, was, also ich wäre jetzt gerne ein Mäuschen nur zu erfahren, gar nicht so sehr, wer jetzt welches Amt bekommt, das sind eh kein Menschen im Endeffekt, aber nur, was sind jetzt die Gedanken von einem Kickl, von einer Chefetage in der FPÖ, was sind die Gedanken in der ÖVP, wie wird da spekuliert, was wird da, also spieltheoretisch finde ich das einen mega spannenden Ansatz.
Das ist absolut recht, spieltheoretisch ist das wirklich gerade spannend, weil was könntest du da jetzt wirklich reindebattieren, was macht die Gegenseite, wenn ich da das mache, antizipiere ich das vorher. Spieltheoretisch wirklich sicher interessant, aber da kenne ich mich leider zu wenig aus in der Spieltheorie.
Ja, ich kenne mich auch zu wenig aus, aber es ist so, aber ich mache das ganz gern mit Freunden im Café, so ein bisschen spieltheoretisch vorzugehen, was passiert wenn. Mhm. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich glaube halt, also sag ich so, das Szenario, das ich am meisten, glaube, das eintritt, dass Kickl einen Katalog hat für die ÖVP. Von diesem Katalog wird er nicht heruntergehen. Er wird das Maximum herausholen wollen. Er wird keinen Millimeter zurückgehen und wird versuchen, das zu machen. Und wenn die ÖVP knieweich genug ist, das zu tun, dann wird es eine Koalition geben, ansonsten wird es Neuwahl geben.
Ich denke, du liegst da sehr richtig, weil er geht mit der breitesten Brust, die man nur haben kann, geht er in diese Verhandlungen. Er hat alles pulverisiert von den Zahlen. Das Volk ist noch mehr angepisst als vorher, also der Rechtsruck ist da in Österreich. Und das wird auch, wenn es Neuwahlen gibt, wird er, ich kann es mir anders vorstellen, wieder mehr Prozent machen als vorher.
Ja, ich tackle ihm dann mit 2-4% mehr wieder noch machen, was viel ist, auch im monetären Sinn viel.
Ja.
Und auch im machtpolitischen Sinn viel.
Absolut.
Also das ist schon viel, aber da sehe ich ihn dann ein bisschen gedeckelt in Österreich auch. Also da muss schon viel passieren, ja, dass da noch mehr kommt, glaube ich. Aber ja.
Mag sein, aber es wird nicht weniger sein, meiner Meinung nach, meine Prediction. Und ja, also er hat alle Asten im Ärmel derzeit, also er kann mit breiter Brust in die Verhandlungen gehen und er kann verlangen, was er will, weil die Regierungsbildung eben mit der Dreierkoalition nicht funktioniert hat und die haben es zurückgetreten, also er gewinnt, die Zeit spielt auch für ihn. Ja.
Eine Frage habe ich noch an dich.
Gerne.
Wenn du, nehmen wir mal an, du hast Familie, hast auf jeden Fall Kinder nicht, aber nehmen wir an, du hast Kinder. Und nehmen wir an, du sagst in einer parlamentarischen Sitzung noch, dass Kickl der größte, ich überspitze es jetzt, Verbrecher ist, dass du mit dem niemals was machen wirst. Und dann wirst du zum ÖVP-Chef und verhandelst mit Kickl. Wie erklärst du das deiner Familie?
Ich würde das gerne mit Anton Pfeffer beantworten. Das ist die nächste Frage.
Ja, das ist eine Frage, die mich sehr umtreibt, weil, ja, also wie sehr indoktriniert ja, irgendwie Machtgeil, das Gesichtsverlust, na, komplett, das würde ich doch in 100 Jahren nicht machen, so viel Geld könnte das man gar nicht, gut, oh ja doch, aber das ist sicher nicht das Gehalt eines Vizekanzlers.
Ich meine, da könnten wir jetzt wirklich diskutieren, ob man so machtgeil ist, dass man sagt, okay, ich verrate alle meine Prinzipien und alles, was ich vor Wochen gesagt habe, nur um an der Macht zu bleiben. Das könnten wir wirklich diskutieren in dem Atemzug, weil nichts anderes ist das in meinen Augen, dass man sagt, Integrität ist da komplett weg.
Ja.
Und kann ich so nicht mehr ernst nehmen politisch.
Aber das ist genau das Problem für die nächsten Wahlen für die ÖVP, weil die kann jetzt, also die sind der große, große Verlierer für mich.
Vor allem, wer kommt danach?
Erstens, wer kommt nach? Keine Führungskraft, also vielleicht kommt irgendjemand, vielleicht kennen wir auch noch nicht, die haben auch in Shorty aus dem Hut zaubert. Kann schon sein, dass wer kommt, aber allein die Integrität, die sie jetzt verlieren,
ja,
die vielleicht die Neos und die SPÖ und die Grünen schon gar nicht, weil die waren ja selbst beteiligt, ja, nicht verloren haben. Also ich glaube, die großen Verlierer bei einer Neuwahl, und deswegen werden sie wahrscheinlich in die Koalition gehen jetzt und das versuchen mit der, ja, Zeit gut zu machen, wird die ÖVP sein.
Denke ich auch. Also das ist für die ÖVP der Weg, wo sie an der Macht bleiben können unter halt
miesen Bedingungen.
Ja, miesen Bedingungen mit der FPÖ, aber sie bleiben halt an der Macht. Und ich unterstelle halt leider Politikern, dass es darum in erster Instanz geht heutzutage.
Definitiv.
Und nicht um Österreich. Und deshalb schätze ich das für die wahrscheinlichste Variante.
Nein. Ob so kommt oder nicht, werden wir in diesem Podcast sicher auch noch besprechen. Wir sagen auf jeden Fall wieder vielen Dank, dass du dabei warst. Freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, den YouTube-Kanal abonnierst. Die Links, alle wichtigen Links findest du in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne, wir sind unser BS Lea. Wir verabschieden uns von dir und einen schönen Tag. Ciao, ciao.